Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist im Waiblinger Stadtgeflüster Hermann Schöllkopf zu Gast. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Schöllkopf-Bäckereien, aber das wissen die Menschen in Waiblingen wahrscheinlich sowieso.
Herzlich willkommen zum Waiblinger Stadtgeflüster mit Stefanie Anhalt.
Waiblingen ist, wenn es um gutes Brot, um das beste Brot wahrscheinlich, in Bescheidenheit müssen wir uns hier heute nicht begeben, geht es um Bäckerei Schöllkopf. 22 Filialen, Hermann Schöllkopf ist, kann man das sagen, so der Kopf des Ganzen? Würden Sie das so von sich behaupten wollen?
Ja, das stimmt. Ich bin schon der Kopf der Bäckerei Schöllkopf.
Wer macht alles mit noch aus der Familie?
Mit aus der Familie derzeit meine Schwester, meine ältere Schwester Elisabeth. Dann habe ich noch zwei Brüder, der Andreas und der Michael, das sind Zwillinge. Und dann die Frau von Michael und mein mittlerer Sohn, der Julian, macht auch mit. Das ist die nächste Generation, wird auch die Bäckerei weiterführen. Und der Sohn von meinem Bruder Michael, der David.
Der Neffe ist auch noch mit dabei.
Der Neffe ist dabei, genau.
Ah, Wahnsinn.
Auch dabei.
Ja.
Genau, klassischer Familienbetrieb.
Waren Sie heute schon in der Backstube?
Ja.
Nein.
Jeden Tag.
Jeden Tag. Ja, also es ist nicht so repräsentieren, sondern Sie sind noch voll dabei.
Ja. Das gehört dazu.
Was machen Sie gegen die Augenringe? Sie sehen so frisch aus.
Ich komme nicht mehr ganz so früh. Ich gehe nicht mehr nachts um 3, sondern morgens um 6 oder um 7. Also ich habe als Chef mittlerweile das Privileg, dass ich ein bisschen länger schlafen darf, dafür aber auch ein bisschen länger im Einsatz bin.
Wann ging es los? War für Sie immer klar, das ist das, was ich auch machen werde? Ich meine, 300 Jahre Tradition der Bäckerei verpflichtet ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, oder?
So kommst du, ja, das verpflichtet ein bisschen. Und mein Vater hatte die Bäckerei übernommen von seinem Vater. Und dann war das Naheliegendste, dass man das übernimmt und weiterführt. Ich bin aber ein Mensch, der wohl nicht so gern früh aufsteht, immer nachts um 1. Und dann war meine Intention oder meine Überlegung, dass ich sage, okay, wir machen den Betrieb ein bisschen größer, dass ich einen Meister mehr einstellen kann und nicht mehr morgens um 3 und um 2 kommen muss, sondern nur noch, wenn es Not am Mann ist und dann morgens dafür um 6 Uhr oder um 7 Uhr kommen. Mhm. Und das hat dann auch funktioniert und so kam dann ein Geschwisterteil noch nach dem anderen dazu. Und so musste die Bäckerei zwangsläufig ein bisschen größer werden, dass wir alle auch satt werden.
Inzwischen, wenn man das so sagt, sind es 22 Filialen. Haben Sie damit gerechnet, als es losging?
Nein. Das hat sich dann so ergeben. Man fängt halt an und wie wenn man sich auf eine große Reise macht, auf eine Weltreise, geht man mal los, macht der erste Schritt und dann geht man einfach nach vorne.
Mhm. Was glauben Sie, was die Menschen in Waiblingen über den Schöllkopf und die Bäckerei Schöllkopf denken? Was zeichnet sie aus?
Ja gut, ich glaube, dass wir gutes Brot und gute Brötchen machen. In den letzten Jahren sind wir auch besser geworden in der Konditorei, auch vielfältiger in der Konditorei geworden.
Schritt für Schritt.
Ich hoffe, dass die Bevölkerung das so denkt.
Was macht denn gutes Brot aus?
Gutes Brot macht aus, dass man eine sehr lange Teigführung hat, dass man Sauerteig selber macht, dass man das auch dementsprechend kräftig backt. Aha. Also ich persönlich liebe eher ein bisschen dunkler, kräftig gebackeneres Brot. Der Tendenz der Kunden derzeit geht ein bisschen eher in die, in die blonde Richtung. Also eher hell gebacken möchten die, das ist so der Trend bei der Mehrzahl der Kundschaft, dass die sagen, okay, wir wollen nicht mehr so kräftig gebacken, nicht so dunkles Brot, weil dunkles Brot hat irgendwie...
Wieso harte Rinde oder was ist das Problem für die Leute?
Das weiß ich nicht.
Mhm.
Also das hat mehr Aroma, das Aroma ist ja sowieso in der Kruste vom Brot und beim Backen. Ja, und dann natürlich ist es schön, wenn das dann frisch ist und hier vor Ort und regional hergestellt.
Die waren alle zu viel im Urlaub in Frankreich und Italien oder so? Oder haben gedacht, helles Brot ist irgendwie...
Nein, nicht das helle Brot an sich vom Teig her, sondern hell gebacken.
Also einfach nicht mehr so lange dann.
Nicht
okay.
mehr so lange, nicht mehr so scharf, also nicht mehr also, so mit so hoher Temperatur gebacken.
Ach, sie das machen ist der Unterschied
beim,
dann.
Beim, wenn sie backen, machen sie die Farbe über die Temperatur und backen über die Zeit.
Mhm. Okay, das heißt, ein dunkles, krosses Brot ist bei höherer Temperatur
gebacken.
Ah, dann kommt diese schöne Kruste daraus.
Genau.
Aber Sauerteig, das ist auch so ein Thema, ne? Wir haben im Vorgespräch, muss man dazu sagen, schon mal kurz das Thema Sauerteig angesprochen. Ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, es scheint der heiße Scheiß gerade zu sein, auch in den sozialen Medien. Warum? Wo kommt das her? Warum ist Sauerteig auf einmal wieder so angesagt? Für Sie ist es doch so gesehen ein alter Hut.
Für uns ist ein alter Hut. Ich bin in den sozialen Medien nicht so unterwegs, deswegen kenne ich mich da nicht so aus. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das so ein Hype wieder ist. Aber alle meinen, ja, Sauerteig ist die große Kunst. Eigentlich nichts Besonderes.
Ja, Sie sind ja auch Bäckermeister, Sie kennen sich aus. Für alle anderen ist das wahrscheinlich schon so. Ja.
Ja, gut, da kommt es halt auch immer aufs Verhältnis von Milch und Essigsäure an beim Sauerteig.
Ist das das Geheimnis?
Ja, das ist die Teigführung, wie der Sauerteig geführt wird, über welche Temperatur. Stufen wird er dann geführt und dementsprechend bilden sich, wenn er kälter geführt wird, mehr Essigsäure und ansonsten, wenn er wärmer geführt wird, mehr Milchsäure. Und die Milchsäure ist mild und die Essigsäure ist scharf.
Aber Sie haben schon gesagt, der Trend geht jetzt auch zum heller gebackenen Brot und so. Welchen Trend oder was haben Sie denn so mitgemacht in der Zeit, in der Sie das jetzt schon machen? Also diese Auf- und Abtrends oder auch die Veränderung des Sortiments. Was waren so die größten Einschnitte, wo Sie sagen, wow, das ging damals komplett durch die Decke, jetzt müssen wir das ganz anders machen?
Ja gut, wo ich angefangen habe, ist schon ein paar Jahre jetzt her, 1982 bin ich in der elterlichen Betrieb mit eingestiegen.
Okay, ja.
Da hatten wir 6 Sorten Brot. Da gab es ein Weißbrot,
ja.
Ein Mischbrot, ein Roggenbrot,
klar.
Ein Kümmelbrot.
Oh, Kümmelbrot.
Also ein Roggenbrot mit Kümmel.
Aha.
Und dann hatten wir noch so Sportlerbrot, das ist aneinander gebacken gewesen. Das waren 6 Sorten. Mittlerweile gibt es 30 verschiedene Sorten.
Ja, Wahnsinn.
Und dann kam der Körnertrend.
Mhm.
Also irgendwann hat man dann, kam jetzt die gesunde Ernährung. Und dann kam der Trend mit 5-Korn, 6-Korn-Brot. Das waren so die ersten Körnerbrote, wo man dann gemacht hat und jetzt dann Hafer. Und ja, in den letzten Jahren kamen jetzt die alten Getreidesorten, haben wir uns vorher auch mal geschwind drüber unterhalten, immer Einkorn, dass die wieder ins Leben erweckt wurden. Also zuerst war es Einkorn, dann war es der Emmer und jetzt ist der heutige Weizen.
Der Emmer, ja, das ist auch so ein Emmerbrot, ist ja auch so was gefühlt, was ganz Besonderes. Ne? Aber was ist denn Ihr Lieblingsbrot so? Also, oder auch gibt es auch eine besondere Sorte, wo Sie sagen, so, das ist es einfach, das schmeckt mir immer, das kann ich morgens, mittags, abends essen?
Ich bin jetzt, sagen wir, die Männer sind da eher beim normalen, kräftig gebackenen Bauernbrot, bei unserem Rimsteller Bauernbrot oder bei unserem Jägerbrot. Das ist so unser kräftig gebackenes oder normales, ohne Körner. Jetzt meine Frau, die liebt gern eher die Sache mit Körner und ob das ein 5-Korn-Brot ist oder ein Chia-Brot oder sowas in die Richtung.
Wir Frauen sind irgendwie auf dem Gesundheitstrip
ja,
auch bei Brot, oder?
Ja, die Frauen ernähren sich in der Regel immer bewusster, wie wir Männer.
Und eine gute Brezel gibt es ja.
Gibt es nur im Süden.
Ja, also ich meine, man kann sie in allen Bahnhöfen gefühlt in der Republik kaufen, aber lecker ist das nicht.
Da haben Sie recht. Die leckersten Brezel gibt es im Großraum Stuttgart.
Ja, was macht eine gute Brezel denn aus? Dünne Ärmchen oder dicke Ärmchen?
Da gehen die Philosophie geht da auch auseinander. dicke Ärmchen. In der Mitte, sage ich einfach mal. Nicht zu dünn, nicht zu dick, sodass der Bauch.
Dass nur was drauf passt auch. Ne?
Ja, das, was drauf passt, nein, der Bauch sollte schön dick sein und die Ärmchen schön knusprig. Und was die meisten Menschen nicht wissen, dass die Brezel vegan ist. Also zumindest unsere Brezel ist vegan.
Ach.
Die Schönkopfbrezel ist vegan. Früher hatte man die Brezel mit Schweineschmalz gebacken.
Okay.
Dann hat man sie mit Butter gebacken. Und heute macht man sie mit Margarine, weil es ja so viel Allergiker auch mit der Milch und so weiter gibt. Und dann ist halt jetzt die Brezel, wenn keine Butter drauf ist, ist die vegan. Die Butterbrezel halt leider nicht mehr.
Das ist aber auch bestimmt ein Thema, was Sie im Laufe der Zeit so mitgemacht haben. Also die zunehmenden Allergien, das drauf einstellen, das ist ja eine Philosophie für sich. Also von 6 Brotsorten bis heute.
20, 30,
ja.
Genau. Da hat sich viel verändert. Und so verändert sich natürlich die Bäckerei. Die Ernährungsgewohnheiten von den Menschen verändern sich und so verändert sich natürlich auch unsere Arbeiten, müssen wir immer mit der Zeit gehen.
Mhm. Aber das muss sich auch in der Ausbildung niederschlagen. Wird das angepasst dann jedes Mal?
Die Ausbildung hat sich ein bisschen angepasst, aber das liegt, die Trends zu erkennen, das ist dann die Aufgabe von den Inhabern der Betriebe, dass die rechtzeitig die Trends erkennen und in die richtige Richtung gehen und sagen, jetzt okay, jetzt sind wir unseren Sauerteig, was wir schon immer haben, jetzt ein bisschen mehr bewerben, weil die Leute jetzt meinen, das ist was Besonderes. Oder dass wir jetzt sagen, unser Brezel, in der Bäckerei gibt es viele vegane Produkte. Also ist fast alles vegan in der Bäckerei. Mhm. Also bis aufs Milchbrötchen.
Na gut, wie der Name schon sagt.
Genau, und ja. Die Butterbrezel. Ja. Aber die normale Brezel dann schon. Oder im Bereich Konditorei oder im Gelee-Guss und so weiter hat man ja früher viele Zeit. Zuerst hat man Gelatine gehabt, das war Schweinegelatine. Dann hat man das dann geändert, weil es dann die auf Rindergelatine. Mhm. Ja, und jetzt machen wir mit Pektin.
Ah, okay.
Auch jetzt wieder mit einem pflanzlicher Gelee-Guss. So verändert sich vieles.
Ja.
Und wir als regionale Bäckerei und als Vollsortimenter, sage ich jetzt einfach mal, versuchen, alle Kunden anzusprechen und alle Kunden zufriedenzustellen. Und das Wichtigste sage ich immer, es muss schmecken.
Ja, verrückt, nicht bloß, ne? Das klingt so einfach.
Ja, ja, nein, ja. Also ein Trend, wo auch mal kam, es gibt ja wahnsinnig viel Diabetiker.
Mhm.
Und unsere Mutter ist auch Diabetikerin. Mhm. Und nachdem die Diabetikerin waren, haben sie gesagt, okay, jetzt versuchen wir Diabetikerkuchen zu machen.
Mhm.
Diabetikerkuchen schmeckt nicht. Und der kam bei uns auch am Markt nie an, den haben wir nie verkauft, weil die Diabetiker wissen genau, wie viel Zucker dürfen sie essen.
Ja.
Und dann essen sie lieber ein kleines Stückchen, oder was schmeckt, wie ein großes Stück, wo nichts
was
schmeckt.
Was nach nichts schmeckt. Ne?
Genau.
Regionalität ist, glaube ich, auch noch so ein Thema. Da fragen die Leute auch nach. Ne?
Ja.
War das für Sie schon immer klar, dass Sie hier sagen, also...
Zwangsläufig, das hat sich so ergeben.
Mhm.
Hat ja immer eher mit kurzen Wegen, man kennt sein Gegenüber. Das zeichnet ja uns eigentlich aus, die Regionalität und die Community, sagt man neudeutsch.
Ja.
Zeichnet uns aus, dass man sich kennt, dass man miteinander redet. Und wenn dann irgendwie das mal nicht ganz so läuft, wie es eigentlich laufen soll, dann kann man miteinander drüber reden und kann das dann...
Ja, aber auch mit dem Mehl. Adrigen. Also auch, also das, dass Sie sagen, Sie nehmen das auch aus der Region. Das kommt auch nicht, ich weiß nicht woher, sondern auch, dass man da versucht, entsprechend Regionalität. Und dass man auch das Produkt kennt, was man verarbeitet, ist ja wichtig.
Ist wichtig.
Weil Sie stehen ja mit Ihrem Namen dafür. Sonst sagen die jetzt hier in Waiblingen, Hermann, pass mal auf, was war denn das?
Ja. Oder, genau, so ist es.
Was war denn da in der Tüte? Ne? Das wollte ich so nicht haben. Tüte, gutes Stichwort. Bei Ihnen gibt es Überraschungstüten.
Too good to go.
Too good to go.
Too good to go Tüten, ja. Genau. Das ist ein Konzept, um die Lebensmittelverschwendung also Retouren zu reduzieren oder zu vermeiden, weil sie schaffen es nicht, in einer Bäckerei bis abends zu Ladenschluss alles bis aufs letzte Brötchen zu verkaufen. Das funktioniert nicht.
Mhm.
Sie haben immer ein bisschen was da, dass kurz vor Ladenschluss auch noch ein kleines Sortiment da ist. Es wird natürlich gegen Feierabend immer weniger. Und dann gibt's halt kurz vor Feierabend dann die Überraschungstüte und da kommt dann halt das rein, was jetzt sonst weggeworfen werden würde und wird dann sehr vergünstigt angeboten.
Das finde ich ist so ein Ding, ne? Dann, also wenn man morgens in die Bäckerei kommt, man sieht diese Auslage und denkt, so viel Hunger kann ich gar nicht haben, wie ich jetzt gerade einkaufen möchte, was natürlich toll aussieht und alles. Aber die Erwartungshaltung der Kundinnen und Kunden, ist sie so, dass sie das auch abends um 17 Uhr noch haben wollen und sagen, ah, jetzt ist ja aber das aus?
Die Erwartungshaltung ist relativ hoch und relativ lang,
dass
man die haben möchte. Das verstehe ich auch von Kundenseite aus. Aber aufgrund von Retouren oder Lebensmittelverschwendung schaffen wir das nicht. Wenn ein Kunde abends kommt und ein bestimmtes Produkt haben möchte, wäre es gut, wenn er dann morgens anruft und sagt, ich komme heute Abend später, leg mir eins auf Seite, dann hat er es garantiert. Diesen Service bieten wir ja an.
Wir haben es schon angesprochen, 22 Filialen, lange Tradition, das Sortiment hat sich verändert, die Öffnungszeiten haben sich auch verändert.
Ja, sich auch verändert.
Wie kriegt man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 22 Filialen, gerade im Handwerk und bei den Arbeitszeiten?
Indem wir alle Zeitmodelle anbieten, wo man sich vorstellen kann, auf die Mitarbeiter zugehen. Das ist der Vorteil dann auch von einem kleineren oder mittelständischen Betrieb. Jeder kennt nur den Chef. Das persönliche Verhältnis bei uns ist sehr wichtig, auch zu den Mitarbeitern gegenüber. Und wenn der Mitarbeiter mal ein Problem hat, dann kann er auch mal zum Chef kommen und sagen, du, ich habe das und das Problem, kannst du mir helfen?
Mhm.
Und dann schauen wir danach, dass wir das auch tun.
Aber es gibt ja... jetzt so eine Aktion, die wurde jetzt auch gerade irgendwie im Koalitionsvertrag mit angepriesen, das ist das freiwillige Handwerksjahr. Das heißt, es wird in Handwerksbetrieben angeboten, dass man wie so ein freiwilliges soziales Jahr machen kann. Man arbeitet für ein Jahr in dem Beruf, für den man sich interessieren könnte, kriegt auch den Mindestlohn und also man verdient dann auch schon was und kann dann eben sagen, gefällt einem oder gefällt einem nicht, weil man sich mehr darunter vorstellen kann, als wenn man vielleicht mal so eine Woche Praktikum oder so macht. Braucht man im Handwerk so Initiativen, dass man sagen muss, man muss die Leute dazu kriegen, dass sie wieder ans Handwerk glauben und nicht nur, also machst du dein Abitur, dann gehst du studieren und nur als Akademiker bist du was, überspitzt formuliert?
Also das ist das große Thema, was Sie gerade ansprechen. Im Moment ist dort Flow, oder wie man sagen will, Abi, studiere und dann wirst du Akademiker. Das Handwerk hat das Image nicht. Ich glaube nicht, dass wir das Image des Handwerks retten durch so ein einjähriges Handwerksjahr. Man kann seinen Lebensweg und seinen Erfolg im Leben auch haben, indem man im handwerklichen Beruf, egal ob das jetzt Bäcker, Metzger, Maler, Gärtner, wie auch immer ist, wenn man etwas macht, was man mit Leidenschaft macht. Also ich sage immer, die wichtigste Zutat beim Backen ist die Liebe. Also man muss das, was man macht, muss man gern tun und dann macht man es gut und dann hat man Erfolg.
Aber dann hat man ja das Gefühl, da ist so dieser gesellschaftliche Druck noch da, dass man dann eben sagt, ne, also...
Ja, aber jetzt kann ich Ihnen eine schöne Geschichte erzählen. Ja. Hat sich bei mir ein Auszubildender beworben, der hat 3 Semester Informatik studiert. Dann hat er sich bei mir beworben als Konditor. Dann sagt er, er will jetzt eine Konditorausbildung machen. Dann habe ich das erste Mal die Bewerbung gesagt, Sie sind komplett überqualifiziert, lass es bleiben. 14 Tage später war er wieder da. Ja, Herr Schulkopf, ich will unbedingt Konditor werden. Also gut, schaust dir's mal an, machst eine Woche mal ein Praktikum, hat er die Woche Praktikum gemacht und wenn du nach der Woche das immer noch willst, dann nehme ich dich, machst du Ausbildung als Konditor. Wunderbar, der hat das Praktikum gemacht, die Ausbildung gemacht als Konditor, der ist glücklich und selig, macht jetzt seinen Konditormeister, hat es natürlich in Rekordzeit mit Prüfungsbeste überall, alles Mögliche, war ja dementsprechend auch schon alt und wie gesagt, kommt vom Informatikstudium und hat gesagt, ich kann mir mein Leben hinterm Computer nicht vorstellen, den ganzen Tag am Schreibtisch, sondern mich freut es, Hochzeitstorte zu machen, Kuchen zu entwickeln und so weiter. Also das hat ihm viel, viel mehr gebracht und er ist jetzt glücklich und zufrieden.
Ja. Mit dem Nachwuchs im Handwerk, da sind Sie ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der da im Zweifelsfall Probleme hat. Ne? Oder sagt man, oder ist es so, dass
In den letzten Jahren haben wir jetzt, und da kommt jetzt das neu dazu, in den letzten Jahren hat sich da noch viel verändert. Es gibt, wenn man die nicht nur Deutschland betrachtet, sondern die Welt betrachtet, viele, viele Länder, die gerne nach Deutschland kommen und in Deutschland gern eine Ausbildung machen oder im Handwerk arbeiten. Also das hat bei uns angefangen. Wir haben mit
Geflüchteten, auch, ne?
wir haben sehr viele. Ja. Sehr viele. Wir haben jetzt 2 Mitarbeiterinnen aus Madagaskar. Eine aus Vietnam und 2 aus Thailand. Also das sind 5 Mitarbeiterinnen im Verkauf, wo extra hierher gekommen sind, die denen das auch noch wertschätzen.
Ja. Und so gar keine Brotnationen eigentlich, ne? So viel Brot eher so, da gibt es nicht so viele Sorten, ne?
Ja, und das ist jetzt die Zukunft, oder es wird bei uns die Zukunft werden, dass wir da einen Mitarbeiter gewinnen. Wir haben alle Nationalitäten mittlerweile beschäftigt.
Schön. Also wenn man bei Ihnen auf der Homepage unterwegs ist, sieht man ja auch Bilder von fröhlichen Menschen, die da in der Workstube oder im Verkauf sind.
Und wichtig ist, dass es Spaß macht. Habe ich jemanden, wo fröhlich und zufrieden und der macht Spaß, wie dass sie das gezwungenermaßen machen muss.
Das ist
alles,
auch
was man
mit
Zwang macht, ist nicht gut.
Aber trotzdem, also ich meine, nochmal, Sie haben dieses Familienunternehmen, Sie haben all diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie viele sind es jetzt?
Circa 200.
Ja. Aber Sie sind noch in der Freiwilligen Feuerwehr. Sie sind politisch engagiert. Sie spielen Tennis, schwimmen, fahren Motorrad. Wie geht das alles unter einen Hut? Hat Ihr Tag mehr als 24 Stunden?
Man schläft ein bisschen weniger.
Und das sieht man Ihnen nicht mal an. Also ich weiß nicht. Ja. Und Elberrad auch noch.
Ja.
Also man hat schon den Eindruck, es macht Ihnen alles sehr viel Spaß, was Sie machen.
Genau, ich mache alles, was mir Spaß macht.
Aha. Und dafür nimmt man sich die Zeit.
Und da nimmt man sich die Zeit, genau. Mhm. Es wird manchmal ein bisschen stressiger, man muss manchmal auch ein bisschen abwägen, was kommt jetzt zuerst, weil es gibt ja manchmal Parallelveranstaltungen, da kann man sich nicht verteilen, aber versucht dann überall gerecht zu werden.
Super. Jetzt kommen wir zu dieser beliebten Rubrik im Weiblinger Stadtgeflüster, dem Weiblinger Speed Date. Ich habe da mal so ein paar Fragen vorbereitet. Als erstes, was wollten Sie als Kind werden?
Bäcker.
Was ist Ihr Lieblingsplatz in Waiblingen?
Die Talaue.
Ich glaube, die steht ganz weit oben bei ganz vielen im Kurs. Das ist einfach schön. Ne? Was bringt Sie so richtig auf die Palme?
Wenn etwas nicht funktioniert.
So technisch oder sonst wie. Oder ein Teig, wo man sagt, oh, nee, habe ich mir anders vorgestellt.
Wenn etwas schief geht.
Perfektionist.
Nicht ganz, aber selbstkritisch.
Wenn Waiblingen ein Brot wäre, wie würde das schmecken?
Gut. Waiblingen ist toll. Waiblingen ist schön. Waiblingen ist toll. Waiblingen hat sich sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Und ich brenne für Waiblingen, ich lebe für Waiblingen. Nicht nur Brot backen, sondern auch politisch. Mhm. Meine Heimat.
Was ist Luxus für Sie? Und zwar so mal ganz ohne Geld gesprochen. Also einfach.
Luxus ist, wenn man Zeit hat.
Mhm. Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, welches Zeitalter würden Sie da gerne bereisen und warum?
Ich bin in der jetzigen Zeit zufrieden. Man wollte manchmal in seiner Zeit reisen und mal die Uhr 20 Jahre zurückdrehen. Dann würde man vielleicht ein oder andere anders machen, wenn man es jetzt Rückblick anders betrachtet. Ob das immer besser wäre, weiß ich gar nicht.
Eine Frage habe ich noch. Gibt es ein neues Brot, wo Sie sagen, das will ich noch ausprobieren? Das steht jetzt gerade noch auf der Liste. Das ist so ein Trend, der auch noch vielleicht in die Bäckerei Schöllkopf jetzt kommt.
Im Moment, glaube ich, gibt es keine so ganz neuen Trends. Die haben wir alle schon. Man entwickelt am Rande immer wieder das ein oder andere Produkt. Aber jetzt, dass man da sagt, es fehlt jetzt gerade das und das, ist nicht der Fall.
Was kommt denn, oder was tun Sie am liebsten auf Ihr Brot drauf? Also belagmäßig? Oder?
Also es kommt darauf an, auf die Tageszeit. Ja. Morgens zum Frühstück am gernsten Butter und Marmelade.
Mhm. Ein süßer Start in den Tag?
Ja, ein süßer Start in den Tag und abends dann eher das herzhafte, ein Schinken oder ein Rauchfleisch oder Salami, sowas in die Richtung. Irgendwas Herzhaftes gegen Abend und morgens. Deswegen, also das Brot begleitet mich den ganzen Tag.
22 Filialen sind das eine, ja. Also das ist ja rund um Waiblingen und wir haben schon festgestellt, Waiblingen ohne Schöllkopf, das geht eigentlich gar nicht. Man hat immer gesagt, sie tanzen auf allen Hochzeiten. Das ist manchmal so ein bisschen despektierlich, so nach dem Motto, der macht nichts richtig. Aber das stimmt ja so auch nicht. Aber Sie sind wirklich in so vielen Bereichen aktiv. Wie kam es dazu?
Gut, das hat ganz einfach angefangen. Also ich bin ja in Waiblingen aufgewachsen. Dann bin ich von der Schule gekommen und eine Lehrerin von mir, damals die Frau Rando, hat den Waiblinger Faschingsgesellschaft gegründet.
Okay.
Und so kam ich zum Fasching.
Und die hat gesagt, Hermann, das ist was für dich.
Nein, die war die Lehrerin damals. Und die hat dann, und die ganzen Mädchen aus meiner Klasse sind zum Fasching gegangen. Und was macht man? Als junger Mann geht man dann auch zum Fasching. Da trifft man seine Klassenkameradinnen. Mhm. So bin ich zum Fasching gekommen. Okay, ein paar Jahre später bin ich dann auch von der Schule weg gewesen. Bin dann in der elterlichen Betrieb war fertig mit meiner Ausbildung.
Haben Sie die im elterlichen Betrieb gemacht? Oder
nein, ich habe zuerst eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Nach meiner kaufmännischen Ausbildung bin ich zurück in der elterlichen Betrieb gekommen. Und hätte dann zum Militär müssen.
Mhm.
Und was hat man dann gemacht? Ja, man hat überlegt, wie kann man diese Zeit, weil das wären damals 15 Monate gewesen, wo verlorene Zeit gewesen war. Und mein Vater hat einen Herzinfarkt gehabt. Dann bin ich direkt nach meiner kaufmännischen Ausbildung in der elterlichen Betrieb gekommen und dann zur Feuerwehr gekommen. Hat gesagt, 10 Jahre Feuerwehr, dann wird man Wehrdienst befreit. So habe ich bei der Feuerwehr angefangen.
Ja.
Und bin jetzt 42 Jahre bei der Feuerwehr aktiv gewesen und bin jetzt in der Alterswehr. Ja, und irgendwann hat mich mal einer angesprochen und gesagt, Herr Hermann, du bist doch in Waiblingen bekannt. Wir suchen einen Kandidaten für den Waiblinger Gemeinderat. Hättest du nicht Lust? Das war, weiß ich auch nicht, aber ich war damals, das war 1989, war ich 27 Jahre alt. Und ich sage, da sind so viele Altgediente, da passiert doch nichts, wir brauchen bloß ein paar, wo auf die Liste draufgehen. Dann bin ich halt auch, habe mich dann überreden lassen, bin dann auf die Liste gegangen. Ja, dann bin ich halt gewählt worden.
Das war gar nicht so geplant.
Nein, war gar nicht so geplant, genau. Und dann war ich gewählt, dann war ich dann junger Gemeinderat hier in Waiblingen. 5 Jahre später war ja wieder Wahl. Dann hat er gesagt, du bist ja jetzt schon gewählt. Und dann da bin ich jetzt sozusagen gesetzt beim Gemeinderat. Das macht mir sehr viel Spaß.
Mhm.
Aber 5 Jahre später kam dann jemand hat gesagt, aber im Kreistag brauchen wir auch, jetzt bist du schon Gemeinderat und im Kreistag, da brauchen wir halt ein paar Namen. Und im Kreistag ist es so, da werden immer mehr Kandidaten aufgelistet, wie gewählt werden können. Also, das heißt, er setzt mich auch auf der letzte Platz, auf dem 15. Platz. Und wenn einer eine Liste abgibt, dann kriege ich nur die erste 10 Stimmen. Am 15. Platz kann dir nichts passieren.
Von wegen. Kreisrat seit 1994.
Und genau, das war 5 Jahre später und seither bin ich dann Kreisrat. Seit 1994 bin ich jetzt Kreisrat.
Sie verstecken sich auch nicht nur in der Backstube und natürlich auf Gemeinderatssitzung muss man ja sowieso sein bei der Feuerwehr. Sie haben auch ein Markenzeichen. Jetzt machen wir, gerade sprechen wir und haben kein Bild dazu, aber das Bild wird es noch geben. Das ist die rote Mütze.
Ja.
Wo trifft man Sie sonst noch so in Waiblingen an? Also wo bleibt man sofort? Das ist der Herr
Schönkopf. Ja. Genau. Ja, Beispiel, Waiblinger Weihnachtsmarkt, da machen wir immer der Weihnachtsmarkteröffnung, da immer Nikoläuse. Im Auftrag der Stadt darf ich da immer Nikoläuse verteilen und bin dann doch einer mit der roten Mütze unterwegs. Oder Stadtfest in Waiblingen, also bei dem Stadtfest Martini-Markt, bei den ganzen Veranstaltungen, beim Eisenthal-Tag haben wir, einmal im Jahr haben wir Tag der offenen Tür. Also da bin ich dann bei solchen Aktionen immer.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind bereits am Ende dieser Folge des Waiblinger Stadtgeflüsters angelangt. Ich sage Danke an unseren heutigen Gast Hermann Schöllkopf fürs Kommen und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Tschüss und ganz hoffentlich bis ganz bald.
Das war das Waiblinger Stadtgeflüster. Präsentiert von der Waiblinger Kreiszeitung. Bleiben Sie immer informiert mit allen wichtigen Neuigkeiten aus Waiblingen und Umgebung. Die Angebote der Waiblinger Kreiszeitung finden Sie unter aboshop.zvw.de.